Das Gespräch auf RBB Kultur.
Mit Frank Mayer, seien Sie herzlich willkommen. Wie nimmt man Abschied von einem Menschen, dessen Tod man nicht begreifen kann, weil es ein Suizid war? Darum geht es in diesem Gespräch mit der Berliner Journalistin Anja Reich. Sie hat ein Buch geschrieben über den langen Abschied von ihrer engen Freundin Simone. Simone ist 1996 aus dem Leben gegangen. Da war sie 27 Jahre alt.
Es ist ein Abschied. Für mich ist es das auf jeden Fall. Das beschreibe ich auch im Buch, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass ich eigentlich seit ihrer Beerdigung nie wieder auf dem Friedhof war, nie wieder an ihrem Grab. Und das habe ich jetzt eben gemacht. Klar, ich kann sie nicht zurückholen, aber in gewisser Weise schon. Also ich lasse sie nicht verschwinden, ich lasse ihre Geschichte nicht verschwinden. Ihre Gedanken, die sie eben aufgeschrieben hat und sehr schön und reflektiert oft aufgeschrieben hat. Und sie ist eben irgendwie auch, dadurch, dass ich sie da oft auch zitiere in meinem Buch, ist sie auch wieder da, ist ihre Stimme wieder da.
Das sagt Anja Reich in unserem Gespräch. Sie hat in den letzten 30 Jahren sehr viele Geschichten erfahren und aufgeschrieben. Sie war Korrespondentin in New York. 7 Jahre hat sie dort gelebt. Auch aus Tel Aviv hat sie lange berichtet. Sie hat jetzt 4 Bücher veröffentlicht. Sie wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Reporterpreis und dem Theodor-Wolff-Preis. Bei all dem hat Anja Reich aber die Geschichte von Simone nicht vergessen können. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Simone-Buch geschrieben und dazu gesagt, sie sei da wie in einem Tunnel gewesen, völlig abgewandt von der Welt. Wie war das in diesem Tunnel, Anja Reich?
Naja, ich bin ja eigentlich Redakteurin bei der Berliner Zeitung und arbeite da also nicht auf täglicher Basis, aber schon wöchentlicher Basis und bin praktisch immer auch irgendwie in den Nachrichten drin und im Aktuellen, was passiert. Und für das Buch über sie muss ich mich zurückziehen. Ich habe ein Sabbatical genommen, das ging von Februar bis Ende August und bin praktisch in ihre Geschichte und in die Zeit, in der sie gelebt hat, wieder eingetaucht. Und es fühlte sich tatsächlich an wie ein Tunnel. Ja. Ich musste auch alles andere um mich herum irgendwie ausblenden, sonst geht es gar nicht.
Und als Sie da in dieses Leben eingetaucht sind, wie Sie auch sagen, in das Leben von Simone, die Ihnen ja mal sehr nahe stand, die vor langer Zeit gestorben ist. Sie kommen ja, wenn Sie sonst als Journalistin arbeiten, einem Menschen so nah nicht, stelle ich mir jedenfalls vor, wie bei dieser intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte von Simone. Haben sich da manchmal auch die Grenzen verwischt, sodass Sie selbst ein bisschen zu Simone geworden sind?
Ich hatte ja viele Unterlagen von ihr, unter anderem Tagebücher, die mir ihre Eltern gegeben hatten. Und gerade durch diese Tagebücher bin ich irgendwie in ihren Kopf reingegangen und vielleicht auch manchmal in ihr Herz, weiß ich nicht. Und das war vielleicht das Schwerste, das Herausforderndste, in sie sozusagen reinzugehen. Also sie hat mich dann begleitet, nicht nur tagsüber beim Schreiben, beim Durcharbeiten des Materials, was ich hatte, sondern eben auch nachts. Also ich habe plötzlich angefangen, von ihr zu träumen. Und sie war irgendwie wieder da. Manchmal fühlte es sich so an, als würde sie mich begleiten.
Und mussten Sie sich dann am Ende dieser Arbeit auch wieder befreien von dieser Geschichte, von Simones Geschichte?
Naja, so ein Buch entsteht ja jetzt nicht so schnell, dass man irgendwie das einmal runterschreibt und dann ist gut, dann befreit man sich wieder. Das hat mich schon lange begleitet, bis jetzt sozusagen erschienen ist. Aber diese Rückkehr in den Alltag als Journalistin, das war schon eine Art von Befreiung und das hat mir auch extrem gut getan, muss ich sagen. Also ich habe manchmal schon gedacht, ich gehe auch in dieser Geschichte verloren. Das war manchmal ziemlich dunkel.
Was ist das für ein Verlorengehen? Was meinen Sie damit?
Na, in ihren Gedanken, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Also es gab so Kapitel, wo ich wirklich dachte, ich muss jetzt aufhören zu schreiben. Was bringt es eigentlich alles? Wieso mache ich das? Und ich bringe sie nicht zurück damit. Und das war wirklich manchmal schwer. Also da bin ich früh wach geworden und wusste nicht mehr, warum ich es eigentlich mache. Und weil ich auch gemerkt habe, wie das schwer auf mir lag, diese Geschichte. Aber ich habe mich da schon durchgearbeitet, durchgekämpft und am Ende war so viel Erkenntnis für mich und ich denke auch für andere, für Leute, die dieses Buch lesen, dass ich denke, dass es sich wirklich gelohnt hat. Und diese Leichtigkeit danach, die war dann, ja, die war toll. Und ich denke, so ging es eben auch Menschen, mit denen ich sehr eng an diesem Buch zusammengearbeitet habe. Dass es sozusagen für uns nochmal eine Art von Verarbeitung war. Weil in ihrer Familie wurde ihr Name nicht mehr genannt. Es wurde nicht darüber gesprochen, was mit Simone passiert ist. Und wir haben sie so nochmal zurückgeholt und ich habe sie zurückgeholt für mich. Und am Ende beschreibe ich auch in dem Buch, war es auch eine Form des Abschiednehmens, dem ich mich bisher verweigert hatte, wie ich dann festgestellt habe.
1996 ist ja sehr lange her schon. Das war auch nicht ihr erster Anlauf, sich mit Simones Geschichte auseinanderzusetzen. Was hat es denn jetzt möglich gemacht, wie Sie sagen, auch Abschied zu nehmen und nochmal durch diese Geschichte zu gehen?
Na, der Zugang zu ihr sozusagen. Also zu, ich hatte meine Erinnerungen und die sind jetzt stark zurückgekommen. Interessanterweise, also es ist wirklich so, wenn man, was ich immer wieder beim Schreiben feststelle, ist, wenn man dann reingeht irgendwie in so ein Thema und vorm Bildschirm, bei mir ist es dann sozusagen, ich sitze vorm Bildschirm, ich berühre die Tastatur, dass da irgendwas passiert im Kopf, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet hatte. Also es kamen viele Erinnerungen zurück und sehr geholfen haben mir dabei eben ihre Eltern, ihr Bruder, ihre Freunde, die ich eben gesucht und gefunden habe. Viele habe ich gesucht und gefunden, einige auch nicht. Vor allem aber war wichtig, dass ihre Eltern, die waren gerade dabei, irgendwie alles wegzuwerfen von ihr, was sie hatten. Also nicht alles, aber das meiste. Und ihr Bruder hatte mir davon erzählt, Simones Bruder, und hat gesagt, wenn du noch irgendwas haben willst, dann beeil dich. Und dann bin ich zu den Eltern zurückgegangen, die ich Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte. Und die haben mir so einen Plastiksack aus dem Keller geholt und haben mich damit allein gelassen und haben gesagt, hier sind Simones Sachen drin, einiges könnte vielleicht interessant für dich sein.
Und da waren die Tagebücher unter anderem?
Da waren unter anderem die Tagebücher drin, ja. Und es war natürlich ein Schatz, den ich da plötzlich vor mir hatte. Und den habe ich dann aber auch noch ein paar Jahre mit mir rumgetragen, diesen Schatz. Also mit dem bin ich auch noch nach Israel gezogen und habe eigentlich auch immer noch für mich auf den Moment gewartet, wann es soweit ist, sozusagen. Das war dann keine Tüte mehr, sondern eine Kiste. Ich hatte dann die Simone-Kiste, wann ich die öffne.
Sie erzählen in dem Buch gleich am Anfang, dass Simone Sie kurz vor Ihrem Tod zweimal angerufen hat, am Abend davor und 2 Stunden, bevor sie sich das Leben genommen hat. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass sie das so lange beschäftigt hat, dass sie ja so kurz vor ihrem Tod nochmal Kontakt zu ihr hatten, oder?
Genau. Ja, ich habe mich, also das war ein Schock damals, weil Simone ganz normal klang am Telefon. Also eher gut. Es ging ihr gut und sie hat mir erzählt, was sie alles vorhat. Und ich habe irgendwie gesagt, lass uns doch nächste Woche treffen, da habe ich mehr Zeit. Und so haben wir uns verabschiedet. Und dann erhielt ich den Anruf ihres Bruders, Mone ist tot. Und das war das war ein Schock. Also ich habe mich schon gefragt, warum. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, diese Spurensuche, die ich jetzt betrieben habe, zu machen. Das wäre natürlich damals viel einfacher gewesen. Aber das ging nicht. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber es ging nicht. Das musste ich für mich irgendwie erstmal verarbeiten, verdrängen wahrscheinlich. Und ich habe dann erstmal weitergemacht mit meinem Leben. War eben auch eine Zeit Mitte, Ende der 90er Jahre, wo sehr viel los war. Und bin dann nach New York gegangen, lange. Und dieser Abstand in New York, im anderen Land, hat mir bei vielen Dingen geholfen. Also Dinge anders zu sehen, aus einer anderen Perspektive. Und da tauchte Simone immer mal wieder auf. Und wenn ich dann nach Berlin zurückgekommen bin, habe ich irgendwie an sie gedacht. Habe ich plötzlich dieses eine Café gesehen, wenn ich da vorbeigefahren bin, wo wir immer waren. Oder also da kamen dann plötzlich die Fragen. Wie war das eigentlich? Was ist passiert? Und warum? Hätte ich was machen können? Und ich habe dann immer mal wieder Anlauf genommen, mit ihrem Bruder vor allem Kontakt aufzunehmen, habe mich mit ihm getroffen. Und das erste Mal nach 10 Jahren, also 10 Jahre nach ihrem Tod. Und habe dann aber gemerkt, der ist noch nicht so weit.
Also er kann noch nicht darüber sprechen.
Nee, der war wirklich auch damals wie im Tunnel. Wir haben uns getroffen und haben 1 Stunde lang miteinander geredet und es ist nicht einmal der Name Simone gefallen. Und ich wusste dann irgendwann gar nicht mehr so richtig, wie ich sie eigentlich ins Spiel bringen soll, was dann auch absurd war, weil sie war meine Freundin, seine Schwester. Und dann habe ich es gemacht und dann guckte er mich an, ja, als würde er eben irgendwoher auftauchen und hat gesagt, keiner redet über sie. Und das hat mir einerseits gezeigt, es ist noch zu früh, über sie zu reden, und andererseits hat es meinen Ehrgeiz geweckt. Ich wollte sie wirklich zurückholen und ihre Geschichte. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass Simone verschwunden ist.
Also ist für Sie persönlich sehr wichtig. Warum dachten Sie, dass es auch wichtig sein könnte, für andere Menschen von Simone zu lesen, ihre Geschichte kennenzulernen?
Naja, Simone kommt aus der DDR. Sie wurde 1969 geboren und ist in der DDR aufgewachsen, ist da zur Schule gegangen und eben so halb erwachsen geworden. Also sie war 20, als die Mauer fiel. Sie hatte sich gerade von ihren Eltern gelöst, hatte gerade irgendwie angefangen, ein eigenständiges, erwachsenes Leben zu führen. Dann fiel die Mauer, was unglaublich aufregend war für sie, auch für mich. Wir haben damals so um die Ecke voneinander gewohnt und es schien immer so, als wäre keiner so vorbereitet auf diese neue Welt, auf diese Freiheiten, die sich plötzlich boten, wie Simone. Sie ist gleich losgezogen, gleich nach West-Berlin gegangen. Sie hatte angefangen zu kellnern, ist gereist, war so furchtlos, so wunderbar furchtlos. Und ja, hat sich gefreut, glaube ich, über diese ganzen Möglichkeiten. Und so ging es eigentlich weiter. Also bis zu ihrem Tod hatte ich immer das Gefühl, Simone kommt in dieser neuen Welt sehr gut klar. Die ist eben 3 Monate oder 4 Monate nach Venezuela gegangen und hat da einfach mal gelebt. Also lange bevor ich dann nach New York gegangen bin. Und sie hat das alles schon gemacht. Und sie kam dann wieder und hat mir immer erzählt, wie es war. Und bei mir war es eher so, dass ich relativ schnell eine Familie gegründet habe, eine feste Arbeitsstelle dann als Journalistin hatte. Und ich habe immer gedacht, sie macht das, was ich eigentlich machen müsste. Sie kostet ihre Freiheiten aus, die wir jetzt haben, unsere Freiheiten. Und als sie dann gestorben ist, habe ich gedacht, warum? Und mit was ist sie nicht klargekommen? Und wir haben natürlich jetzt, ich weiß natürlich jetzt in Erinnerung, dass wir pausenlos auch darüber geredet haben. Aber es schien mir nie so problematisch zu sein, wie es dann war. Simone war nie so, ich habe nicht gemerkt, wie verloren sie ist, wie einsam sie ist, weil diese Wendezeit natürlich auch eine Zeit war, wo alle wahnsinnig mit sich selbst zu tun hatten, die vorher so ein Gerüst für sie waren in ihrem Leben. Also in erster Linie ihre Eltern, die weggezogen sind, weil sie hier ihre Arbeit verloren haben in Berlin. Ihr Bruder, der gerade umgezogen ist nach Tschechien. Ich war total mit mir beschäftigt und alle ihre anderen Freunde auch. Und sie war sehr einsam und ist, glaube ich, dann eben auch in dieser Freiheit verloren gegangen und hat sich, glaube ich, auch nicht so richtig getraut, das zu sagen. Also ihre Gefühle zu zeigen, die sie hatte.
Das ist die Geschichte eines Lebens, das eben sehr früh zu Ende gegangen ist. Simone war 27, als sie sich das Leben genommen hat. Das ist die Geschichte eines Suizids. Da steht ja immer auch die Sorge im Raum, wie ist das, von so einer Geschichte zu hören oder zu lesen, eben bei Ihrem Buch, bei Menschen, die selbst Suizidgedanken haben. Wie sind Sie denn damit umgegangen, mit dieser Sorge?
Naja, das spielte beim Schreiben für mich jetzt erstmal keine Rolle. Ich wollte ja auch, eine Zeit lang war auch gar nicht so richtig klar, ob es Suizid war, weil es gab auch sozusagen die Möglichkeit, dass es sozusagen eher ein Unfall war. Und die Grenzen sind manchmal fließend. Das habe ich eben auch gelernt bei meiner Recherche. Ich habe mit Suizidforschern gesprochen, ich habe mit Psychiatern, Psychologen gesprochen. Und der Drang sozusagen nach Effekten, nach Selbstverletzung, nach irgendwie sich selbst zu spüren, der muss sehr stark gewesen sein bei Simone zum Schluss. Dass jetzt irgendwas passiert, was sie sich wieder fühlen lässt oder alles verändert, schlagartig. Und ich will jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, aus verschiedensten Gründen. Aber das spielte jetzt, diese Sorge spielte für mich keine Rolle, weil das Suizid ist ein Thema, glaube ich, was, das habe ich bei meiner Recherche auch gemerkt, was jeder kennt. Also jeder kennt jemanden, der sich das Leben genommen hat und darüber wird sehr wenig gesprochen. Also das hat mich auch gereizt, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel mit einem Suizidforscher, die letzten Stunden, Tage, Wochen, Monate ihres Lebens durchgegangen und wollte wissen, was passiert da eigentlich. Ich konnte sie ja nicht mehr fragen. Und deswegen habe ich eben versucht, mit Experten darüber zu sprechen und mir das erklären lassen. Und dabei habe ich sehr viel gelernt. Und es ist auch etwas, was, glaube ich, für viele Menschen interessant ist. Dass dieser Überlebensdrang bis zum Schluss wahnsinnig stark ist. Und also, dass Menschen sich eigentlich, die meisten, auch wollen es gar nicht. Sie wollen leben.
Sie haben auch gelernt, also ist ja oft die Rede vom Werther-Effekt, so einem Nachahmungseffekt, da bezieht sich auf die alte Geschichte von Goethe, eben die Werther-Geschichte. Aber Sie haben auch gelernt, das haben Sie in einem anderen Gespräch gesagt, dass es auch einen sozusagen gegenläufigen sogenannten Papageno-Effekt gibt.
Genau.
Dass wenn man darüber spricht, also über Suizidgedanken, die einen beschäftigen oder überhaupt über das Thema spricht, dass einen auch davon abhalten kann, wenn ich so richtig verstanden habe.
Genau, der Papageno-Effekt, also Papageno hatte Suizidabsichten und wurde gerettet von seinen Freunden. Und dieses Sprechen darüber, dieses sozusagen sich mitteilen, zu sagen, mir geht es schlecht, ich brauche Hilfe, ist unglaublich wichtig. Und das weiß ich jetzt nicht nur aus meiner Recherche, also dass Simone, sie hat ja Hilfe gesucht. Bis zum Schluss. Sie hatte verschiedene Therapeuten auch am Ende. Und sie hat versucht, ihre Freunde zu kontaktieren, ihre Eltern zu kontaktieren, unmittelbar vor ihrem Tod. Wir alle hatten keine Zeit oder hatten irgendwie zu tun und haben die Situation nicht richtig eingeschätzt. Und ich bin schon der Meinung, also für mich war die Frage ja auch, hätte ich sie retten können? Und nein, alleine hätte ich sie nicht retten können. Aber ich glaube, dass viele Menschen und richtige Maßnahmen sozusagen ihr hätten helfen können. Also ich würde heutzutage Simone sofort in die Klinik einweisen. Mhm. Natürlich mit ihrem Einverständnis, vielleicht auch ohne ihr Einverständnis. Und es gibt heute auch viel bessere Therapiemöglichkeiten als damals, Mitte, Ende der 90er Jahre als damals. Also ich habe ja auch versucht, eine Diagnose zu stellen mit einem Psychiater zusammen und weiß, wie wichtig das ist, dass Menschen wie Simone irgendwie jemand anrufen können, der immer ans Telefon geht. Es gibt eine Therapie, wo das, und wahrscheinlich wäre die für Simone genau das Richtige gewesen, wo man Tag und Nacht seinen Therapeuten anrufen kann. Und der ist da. Und sowas hätte sie gebraucht. Und das alles habe ich gelernt. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder irgendwie lernen kann. Denn wir sind, es gibt bestimmte Themen in unserer Gesellschaft bis heute, über die wird kaum gesprochen. Und Suizid, aber auch psychische Erkrankungen gehören eben zu diesen Themen.
Diese Therapie, die Sie gerade beschrieben haben, wie heißt die? Hat die einen Namen?
Die Therapie heißt dialektische Verhaltenstherapie, auf Englisch Dialectical Behavioral Therapy, DBT, also DBT. Und da geht es darum, dass die Patienten lernen, sich und ihre Probleme anzunehmen, statt dagegen zu kämpfen. Und eben Methoden finden, um so diese extremen Gefühlssituationen, in denen sie sich befinden, zu überstehen für den Moment, weil danach geht es ihnen wieder besser. Und deswegen dürfen die eben auch als andere Patienten jederzeit ihren Therapeuten anrufen, wenn es ihnen schlecht geht, auch am Wochenende, auch nachts, weil eben so ein Telefonat in einer scheinbar ausweglosen Situation lebensrettend sein kann.
Ich möchte Ihnen auch gerne sagen, Ihnen, die Sie uns zuhören, wenn Sie selbst Gedanken an Suizid beschäftigen sollten, dann bitte sprechen Sie mit anderen Menschen darüber, wie es gerade Anja Reich auch gesagt hat. Holen Sie sich Hilfe. Bei Ärzten geht das, bei Psychotherapeuten, zum Beispiel auch bei der Telefonseelsorge. Sie können auch jederzeit eine psychiatrische Klinik aufsuchen. Also bitte tun Sie das. Jetzt haben wir über Simones Tod gesprochen. Wir wollen unbedingt auch über ihr Leben sprechen, auch wie sie sich kennengelernt haben, warum sie das coolste Mädchen in Ost-Berlin oder in Berlin-Lichtenberg war, wie sie mal schreiben in ihrem Buch. Aber lassen Sie uns zuerst mal eine erste Musik hören von denen, die Sie mitgebracht haben. Ein Stück ist von Udo Lindenberg, Mädchen aus Ost-Berlin. Warum wollten Sie das dabei haben?
Na, Simone hat Musik geliebt und sie war Lindenberg-Fan. Das habe ich jetzt also auch nochmal in ihren Tagebüchern gefunden, in denen sie auch oft so Songtexte aufgeschrieben hat oder Künstler, die sie mochte. Also dazu gehörte eben Bob Dylan, aber eben auch Udo Lindenberg. Später hat sie die Prinzen, hat sie die ganzen Songtexte aufgeschrieben, in denen sie auch immer versucht hat, sich wiederzufinden. Und Lindenberg, Mädchen aus Ost-Berlin, das passt natürlich zu ihr. Sie kam aus Ost-Berlin und sie war jemand, der sich nach der Welt gesehnt hat zu DDR-Zeiten, viele Sprachen gelernt hat und immer gerne reisen wollte, raus aus dieser Welt. Und das beschreibt der Udo Lindenberg auch so ein bisschen mit. Er kommt natürlich von der anderen Seite, er kommt aus dem Westen nach Ost-Berlin. Aber Simone hätte so ein Mädchen sein können, das er damals getroffen hätte.
Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen.
Udo Lindenberg mit Mädchen aus Ost-Berlin. Anja Reich hat sich den Song gewünscht. Sie ist zu Gast hier bei Das Gespräch auf RBB Kultur. Anja Reich, Journalistin bei der Berliner Zeitung, Buchautorin. Ihr jüngstes Buch heißt Simone. In dem Buch versucht Anja Reich zu verstehen, warum sich ihre enge Freundin Simone mit 27 Jahren das Leben genommen hat. Darüber haben wir gerade gesprochen, aber noch nicht darüber, warum Simone eben das coolste Mädchen in Berlin-Lichtenberg war oder eine Diva im DDR-Plattenbauviertel oder ein Ostberliner High Society Girl, lauter Begriffe, die Sie verwenden für sie. Was heißt das denn? Warum war Simone so cool?
Na, sie wirkte zum Anfang erstmal, als ich sie kennenlernte, unnahbar. Also ich war mit ihrem Bruder zusammen und lernte sie kennen, ging an ihrem Zimmer vorbei und sie hat mich erstmal gar nicht weiter beachtet, was ich natürlich auch schon irgendwie ganz interessant fand. Aber wir haben uns dann schnell auch gut verstanden. Und Simone war cool, weil sie eben viele Sprachen konnte, Französisch, Spanisch, Englisch und weil sie eine tschechische Familie hatte. Sie sprach eben auch sehr gut Tschechisch, was ich unglaublich beeindruckend fand, dass sie zweisprachig war, ganz selbstverständlich, wie eben auch ihr Bruder oder ihre Mutter.
Was in der DDR sehr untypisch
genau,
war.
Genau, ne? Genau. Sie hatte diese aufregende tschechische Familie auf dem Dorf, wo, zu der ich dann auch eingeladen wurde, wo tolle Hochzeiten stattfanden. Und das hat mich fasziniert. Und Simone war aber darüber hinaus sehr modebewusst. Die trug Klamotten, die ich wahrscheinlich nicht getragen hätte, das war ihr völlig egal, sehr extravagant, sie wollte auffallen, sie wollte einzigartig sein, es war ihr egal, was andere über sie gedacht haben. Also ich wäre wahrscheinlich so nicht durch die Straßen von Berlin-Lichtenberg gegangen und Simone war eben so, die stellte sich auch auf die Tanzfläche und tanzte ganz allein, sie kannte die Einlasser von den ganzen Diskotheken, zu denen wir damals gingen und hatte keine Berührungsängste, Jungs, Männer anzusprechen. Und das hat mich alles ziemlich beeindruckt. So war ich nicht.
Sie erzählen in dem Buch auch sehr ausführlich von den Hintergründen der Mutter und des Vaters von Simone, wo die hergekommen sind, wie sie ihre eigene Kindheit erlebt haben, gehen auch noch weiter zurück in andere Generationen dieser Familien, sodass man die beiden ziemlich gut kennenlernt und auch ein bisschen zumindest versteht, wie die geworden sind, wie sie dann wurden und wie sie dann später als Eltern aufgetreten sind. Da hatte ich den Eindruck beim Lesen ihres Buches, dass da der, das sagen sie auch öfter, dass der Leistungsgedanke sehr stark war in dieser Familie, was vielleicht auch dann damit zu tun hat, dass das so Aufsteigergeschichten sind, ja, dass die Mutter Dana, die kam eben aus einem tschechischen Dorf und war dann Ärztin in Berlin. Der Vater kam auch aus einer armen Familie, Nordostdeutschland, wurde dann später sogar Chefarzt in Ost-Berlin. Also zwei Aufsteigergeschichten. Hängt das zusammen, dieses Aufgestiegensein mit dieser starken Leistungsorientierung in dieser Familie? Was denken Sie?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen war es mir auch wichtig, diese Geschichten der Eltern mitzuerzählen. Also wo kamen die her? Die Mutter kam eben vom Dorf aus in der GSSR. Es waren drei Schwestern und die Familie war, wie viele Familien, hatten die nicht viel Geld und da musste die Entscheidung fallen, wer darf studieren und wer bleibt auf dem Dorf und versorgt die Familie weiter. Und Dana, also die Mutter von Simone, die eigentlich anders heißt, aber im Buch nenne ich sie Dana, die durfte Medizin studieren. Sie war die Auserwählte und auch das war natürlich unglaublicher Druck, der schon auf der Mutter lag. Und dann ist sie auch noch in die DDR gegangen. Und die DDR, das fand ich auch interessant, dass die trotz des Zweiten Weltkrieges, trotz der Nazis, die eben auch gewütet hatten in der Tschechoslowakei, war irgendwie Deutschland, die DDR, ein großes Ziel auch für diese Familie. Also sie hatte damit auch was erreicht, als sie dann jemand aus der DDR kennenlernte beim Studium und mit dem zusammen in die DDR ging und als Zahnärztin dann da gearbeitet hat. Und der Vater, Simones Vater, war auch sehr geprägt von diesem Leistungsgedanken. Der kam aus einer ganz armen Familie in Miro in Mecklenburg-Vorpommern und war eben auch in gewisser Weise der Auserwählte, der Medizin studieren durfte, der wurde delegiert, durfte sogar in Ungarn studieren und die Eltern hatten eigentlich gehofft, dass er auf dem Dorf bleibt und da die Familie versorgt, aber die waren eben unglaublich stolz. Und als er dann als Arzt zurückgekommen ist und die waren beide, die hatten ja diese Möglichkeiten nur durch diesen Arbeiter- und Bauernstaat, der sozusagen aus Arbeiter und Bauern die Akademiker dieses neuen Landes machen wollten. Und das war natürlich eine Chance, die Eltern und die anderen Geschwister zum Teil eben nicht hatten. Und das merkt man bis heute. Also der Vater, der heute ja über 80 ist, der arbeitet bis heute. Und als Arzt, und davor hatte ich auch immer einen großen Respekt. Aber auf Simone hat es natürlich wahnsinnigen Druck ausgeübt. Simone wollte in vieler Leben, die wollte frei sein. Sie sollte eigentlich auch Ärztin werden. Mhm. Das hatten sich die Eltern gewünscht. Simone war aber nicht gut in Naturwissenschaften. Und damit hatte sich das Thema dann irgendwann erledigt. Und sie hat versucht, durch ihre Liebe zu Sprachen zu anderen Ländern ihren eigenen Weg zu finden. Und hat dann eben Außenhandel studiert in der DDR, weil klar war, wenn man Außenhandel studiert, kann man auch reisen.
Und wie würden Sie sagen, so ein Leistungsdenken, was eben in dieser Familie so stark verankert war, wie wurde das eigentlich in der DDR-Gesellschaft so gefördert oder auch relativiert vielleicht? Also was für einen so jungen Menschen war ja die DDR-Gesellschaft dann in erster Linie die Schule, vielleicht noch die Massenorganisation, Pioniere, FDJ. Wie ist man da mit Leistung umgegangen?
Also in meiner Erinnerung ging es pausenlos um Leistung. Also ich habe eben auch in dem, und das hat sich jetzt auch nochmal bestätigt bei meiner Recherche, ich habe in dem Plastiksack, den mir Simones Eltern hingestellt haben, eben ihre ganzen Urkunden gefunden für gutes Lernen in der Schule und Mathe-Olympiaden und alles. Und ich habe auch diese Urkunden. Also es pausenlos wurde abgerechnet. Wie gut ist man? Und man war auch immer an irgendwas gut. Aber wenn man eben mal nicht in irgendwas gut war, hat es, also gerade für Menschen, die vielleicht sensibler waren wie Simone, konnte dieses auch ganz schön umhauen. Und mir haben dann Freundinnen von ihr berichtet, die mit ihr zur Schule gegangen sind, dass Simone, eben, wenn sie mal keine Eins bekommen hat, dass sie angefangen hat zu weinen. Also dass sie das schon sehr mitgenommen hat, wenn sie ja diesem Druck nicht, diesen Leistungen nicht entsprochen hat. Und das war eben diese Seite an ihr, die ich gar nicht kannte. Die habe ich jetzt erst im Nachhinein kennengelernt. Dieses Zerbrechliche, dieses Zusammenfallen. Ich erinnere mich, dass sie damals eben auch manchmal, wie gesagt, ich war erst mit ihrem Bruder zusammen, bevor ich ihre Freundin geworden bin, dass sie zu uns ins Zimmer kam, zu ihrem Bruder und zu mir und in Tränen ausgebrochen ist und sich über ihre Eltern beschwert hat und so. Aber kurz danach konnte sie eben auch wieder strahlen und hatte alles vergessen. Aber es gab eben ganz stark auch diese andere Seite an ihr, diese sehr zerbrechliche.
Und dieser auch innere Druck, dann Leistung zu bringen, sich auf bestimmten Feldern zu bewähren, das wurde ja dann, also Sie haben vorhin erzählt, wie freudvoll Simone war dann, als die Mauer gefallen ist und als sich viele neue Möglichkeiten ergeben haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen Sie das auch sehr stark, dass eigentlich alle in der Familie sich neu orientieren mussten. Also Simone selbst hat die Uni gewechselt oder die Hochschule gewechselt, hat ein anderes Studium anfangen müssen. Ihr Bruder hat seinen Ausbildungsplatz verloren, die Eltern haben ihre Arbeit verloren. Also es war, wenn man erstmal nur auf diese Familie schaut, dann die 90er Jahre haben sozusagen die alten Möglichkeiten, Leistung zu zeigen, erstmal wegbrechen lassen und man musste sich neue Felder dafür suchen, oder?
Absolut. Und ich habe das damals interessanterweise gar nicht so wahrgenommen. Also bei Simone nicht und vielleicht auch um mich herum gar nicht so, wie es mir dann später klar geworden ist. Also als Simones Eltern, die haben beide ihre Arbeit als Ärzte in Berlin verloren. Die sind dann mit ihrem Auto durch das ganze Land, also in dem Fall auch durch die Bundesrepublik gefahren, hatten sich beworben, wie das damals noch so war, über Zeitungsanzeigen und haben dann zum Teil auch im Auto übernachtet, dann schnell die Krawatte umgebunden und Anzug angezogen und dann haben sie sich vorgestellt. Das haben die mir jetzt alles so erzählt, das hatte ich damals nicht mitbekommen. In meiner Wahrnehmung war das damals so, dass sie relativ schnell, also sehr schnell eigentlich, wieder neue Arbeit hatten und diesmal tief im Westen. Und ich dachte, naja, Simones Eltern haben es eben irgendwie wieder geschafft. Und ähnlich war das bei dem Bruder. Simone hat es nicht so erzählt. Sie hat es nicht als Geschichten erzählt, die schwer waren, die vielleicht auch mitunter demütigend waren für ihre Eltern oder für ihren Bruder, sondern es waren immer noch Erfolgsgeschichten. Mhm. Und das war auch so eine Seite ihrer Geschichte, die ich jetzt erst wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob sie es nicht so wahrgenommen hat, weil ihre Eltern und ihr Bruder das ihr vielleicht gar nicht so berichtet haben, gar nicht so gezeigt haben. Vielleicht war das eben auch was in der Familie, was nicht gezeigt wurde, was auch nicht gezeigt werden durfte. Oder ob sie es gemerkt hat und aber dann auch nicht so weitererzählt hat. Und was auf jeden Fall zu spüren war, war, dass sie ziemlich alleine war. Weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle irgendwie wahnsinnig mit sich selbst zu tun hatten. Und Simone tauchte eben einfach, damals gab es ja auch noch nicht so Telefone in dieser Nachwendezeit, tauchte Simone dann immer einfach bei mir auf, klingelte an der Tür und dann saßen wir eben immer bei mir in der Küche und haben uns berichtet, was gerade in unserem Leben passiert war.
Ja, Sie selbst, an einigen Stellen erzählen Sie auch von sich selbst in diesem Buch und gerade hier in den frühen 90er Jahren, 1992 haben Sie Ihr erstes Kind bekommen, da müssen Sie in einem Ausmaß beschäftigt gewesen sein, dass man sich kaum vorstellen kann, weil Sie haben damals eben neu angefangen bei der Tageszeitung Die Welt nach Ihrem Journalistikstudium, waren da wahrscheinlich die Superexotin als junge Frau aus Ostdeutschland in einer Redaktion, wo es kaum Ostdeutsche gab und dann auch noch in jungen Jahren mit einem Kind, also waren Sie die Exotin, oder?
Genau, ich war die einzige ostdeutsche Frau. Es gab noch einen Ostdeutschen neben mir, der hat mich eingestellt, der hatte mich gefragt, ob ich zur Welt komme. Mein Sohn war 6 Monate alt, als ich diese Festanstellung angeboten bekommen habe und ich habe gedacht, jetzt oder nie. Mhm. Also das war schon so, dass ich wusste, viele um mich herum sind arbeitslos, verlieren gerade ihre Arbeit oder haben als Journalisten auch Probleme, irgendwie reinzukommen in diese westdeutschen Netzwerke. Die waren eben nicht auf der Henri-Nannen-Schule oder in München, sondern mussten irgendwie alles neu lernen. Wir hatten nicht 1000 Praktika gemacht.
Die Henri-Nannen-Schule, um das kurz zu erklären, genau. So die Kaderschmiede für den westdeutschen Journalismus.
Genau. Und irgendwie instinktiv wusste ich das schon, dass das was Besonderes ist. Und ich glaube, bin bis heute überzeugt, dass es auch richtig war. Es hat auch Spaß gemacht. Das war klar, das war die Welt, das war Springer. Aber das war für mich eben auch eine neue Welt. Das war West-Berlin und ich war eben auch die Ostdeutsche in der Redaktion und habe dann aus dem Osten berichtet. Und das war für mich auch total gut, weil ich die Dinge irgendwie beschreiben musste, die um mich herum passiert sind. Und dadurch konnte ich sie auch ein bisschen besser verstehen, was Simone zum Beispiel nicht so konnte. Das habe ich jetzt eben auch gemerkt, als ich ihre Tagebücher gelesen habe, wie sie versucht hat, sich diese neue Welt zu erschließen. All diese neuen Regeln und alles war ja neu. Wir haben zwar die gleiche Sprache gesprochen, die Ost- und die Westdeutschen, aber alles andere war neu. Wir mussten alles neu lernen. Und Simone schreibt sich dann in ihrem Tagebuch in Dinge auf, die sie neu lernen musste. Und das hat mich sehr gerührt.
Die Sprache des Westens dann.
Die Sprache des Westens.
Zum Auswendiglernen.
Ja, die Bundesländer, die ganzen Bundesländer hat sie auswendig gelernt, hat sich auf die Nationalhymne hat sie aufgeschrieben. Und so, sie ist von irgendwelchen Treffen wiedergekommen mit Leuten und hat sich dann Dinge aufgeschrieben, die sie unbedingt behalten wollte, weil die ihr irgendwie wichtig erschienen für das Leben in dieser neuen Welt.
Anja Reich, lassen Sie uns mal Ihren zweiten Musikwunsch hören für diese Sendung, für das Gespräch. Der kommt von Mercedes Sosa, Todo Cambia heißt der Song und das hat wahrscheinlich damit zu tun mit dieser tiefen Liebe von Simone für Lateinamerika und für die spanische Sprache.
Genau, Also Simone sprach sehr gut Spanisch, die hat diese Musik geliebt. Sie hat selbst auch Gitarre gespielt und konnte Songs spielen. Und sie ist eben auch viel in diese Länder gereist. Also sie war 3-4 Monate in Venezuela und sie war in Kuba längere Zeit. Und diese Sprache war irgendwie so ihre zweite Heimat, ihre Identität. Sie schreibt zum Teil in ihrem Tagebuch, schreibt sie Spanisch. Das muss ich mir jetzt auch übersetzen, ich spreche kein Spanisch. Und gerade wenn sie sich abgrenzen wollte von ihren Eltern, dann ist sie sozusagen ins Spanische gegangen, manchmal auch ins Tschechische. Und das fand ich sehr berührend und dass ich da diese andere Seite an ihr, die diese Sehnsucht auch gezeigt hat, nach der Welt, dass ich die jetzt nochmal so kennengelernt habe. Cambia todo,
cambia todo, Mercedes Sosa mit Todo Cambia hier auf RBB Kultur. Sie sind in der Sendung Das Gespräch. Anja Reich ist heute zu Gast, die Berliner Journalistin, mit ihrem neuen Buch. Simone heißt das, ein Buch über ihre Freundin Simone, die sich mit 27 Jahren das Leben genommen hat. Frau Reich, Sie schreiben da über sehr viel Persönliches. Wir haben ganz kurz über die Familiengeschichte von Simone gesprochen. Sie schreiben über ihre mögliche Krankheit, über ihre Sexualität, über vieles andere. Aber eben auch über die Zeitumstände, vor allem über diese Umbrüche der 90er Jahre. Und da fand ich eine Stelle nochmal besonders interessant. Da erzählen Sie von einem Treffen mit einer Freundin von Simone. Grit heißt die. Und diese Grit erzählt Ihnen, dass sich aus ihrem Jahrgang an der Sporthochschule in Leipzig 7 Menschen das Leben genommen hätten. Also 7 von 130. Und das bringt Sie zu der Frage, ob es in dieser Phase des Extremumbruchs in Ostdeutschland, ob es da besonders viele Suizide gegeben habe. Ich habe jetzt bei Ihnen gelernt, dass es ziemlich schwierig ist, das zu sagen. Warum ist das so schwierig?
Weil es in der DDR eine ganz andere Erhebung gab der Suizide. Also in der DDR war es so, dass jeder Tod, bei dem es nur den Verdacht gab, dass es Suizid war, der wurde ganz genau so untersucht. Es gab eine Obduktion, Suche nach Abschiedsbriefen, da kam die Kripo und alles wurde auch sehr genau festgehalten. Es wurde dann allerdings in der Phase, als sich viele Menschen in der DDR das Leben genommen haben, wurden diese Suizidstatistiken nicht mehr veröffentlicht. Sie sind aber da und sie wurden auch von einer Forscherin gefunden, ausgegraben und ausgewertet. Und die sind sehr interessant, weil man kann eben doch sehen, in welchen Phasen der DDR die Suizide hochgingen, wann sie wieder runtergingen und so. Und in der Bundesrepublik, als dann sozusagen die Mauer gefallen war, als nach der deutschen Einheit, dann wurden die Suizide also ganz anders erhoben. Und zwar ist es in der Bundesrepublik, also bei uns, von Land zu Land gibt es andere Erhebungs-, nicht unbedingt Methoden, aber sozusagen jedes Bundesland hat seine eigene Statistik. Und wie genau die ist, kann man schwer sagen, weil Obduktionen sehr teuer sind. Es wird nicht mehr viel obduziert, also nicht mehr so viel wie in der DDR. Und in der Bundesrepublik gibt es viel mehr katholische Gegenden. Und bis in die 90er Jahre war in einigen Gegenden der Suizid ein Tabu, also ähnlich wie in der DDR, aber aus anderen Gründen. Und man sprach nicht darüber. Und dieses Nicht-Sprechen darüber, das merkt man ja bis heute. Und auf jeden Fall ist es ganz schwer zu sagen, ob die Suizidrate verändert hat, ob es einen Anstieg in der Wendezeit gab oder nicht. Gefühlt gab es den. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, kennen andere Menschen, die sich irgendwie das Leben genommen haben. Aber der Statistik nach ging die Suizidrate ab der 80er Jahre schon, Mitte der 80er Jahre schon in der DDR auch runter. Und bis heute ist es so. Und diese Forscherin hat mir aber gesagt, ja, man kann diese Zahlen eben schwer miteinander vergleichen und im Prinzip werden wir nie wissen, wie es wirklich war.
Das ist ein Tabu, was Sie gerade angesprochen haben, eben über Suizide zu sprechen. Und Sie schreiben in dem Buch auch, dass Sie einer anderen Art Tabu begegnet seien bei vielen aus dem Osten und eben auch bei der Arbeit an diesem Buch, dem Tabu über die Krisen und Verluste und Kränkungen in dieser Nachwendezeit, in den 90er Jahren vor allem, zu reden. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Woher dieses Tabu vielleicht kommt?
Naja, erstmal war es so, dass es mich wirklich überrascht hat. Ich meine, Dirk Oschmann hat im Prinzip in seinem Buch, in seinem Bestseller Der Osten, eine Erfindung des Westens, ist es ein großes Thema, dass die Menschen sich nicht trauen zu sagen, wo sie herkommen. Also bis zu meiner Recherche über Simone war mir das nicht so bekannt, dass es dieses Tabu gibt. Und dann plötzlich habe ich eben viele aus ihrer Schule, aus dem Studium auch getroffen, gesprochen. Und immer wieder habe ich den Satz gehört, ich rede das erste Mal darüber. Es ist das erste Mal, dass ich über diese Zeit rede. Und da brach eben viel auf. Und der Grund dafür war eben auch Scham, glaube ich. Also wir wurden ja eben zu Leistung, zu guter Leistung erzogen. Wir sollten immer gut sein. Und plötzlich waren wir es scheinbar nicht mehr, was natürlich nicht stimmt. Aber plötzlich gab es eben diese Brüche im Leben. Menschen wurden arbeitslos, Menschen haben ihren Studienplatz verloren, die mussten sich irgendwie neu orientieren. Viele sind ja dann auch in den Westen gegangen und gleichzeitig haben die Eltern ihre Arbeit verloren. Und es ist eine Zeit, über die man schwer sprechen kann in unserer Gesellschaft auch, in der es eben doch oft um Erfolge geht und um gute Leistungen.
Was Sie von sich selbst erzählen ist, ich habe es vorhin schon mal angesprochen mit diesem Einstieg bei der Welt, dass Sie in den 90er Jahren also Glück hatten, auch hart gearbeitet haben, in Ihrem Traumberuf waren als Journalistin. Heißt das, Sie haben diese Phase der Kränkung selbst eigentlich nicht erlebt?
Ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich auch irgendwie, wo es mir nicht gut ging. Die hielt aber, glaube ich, nur so ein paar Wochen, Monate an. Ich hatte mich damals eigentlich bei der Berliner Zeitung beworben, wo ich jetzt ja auch arbeite. Und mir wurde damals gesagt, hier gibt es schon so viele Ostdeutsche, wir nehmen keine mehr. Wir brauchen jetzt Westdeutsche. Das war eben so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und das hat mich ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Also die Vorstellung, dass ich irgendwie mich jetzt bewerben muss, das war mir ja auch alles fremd. In der DDR musste man sich ja nicht bewerben, da wurde man immer delegiert. Und lange vorher und alles war durchgeplant. Das, was Simone ja auch dann erfahren hat. Und deswegen war ich eben auch froh, dass es dann doch relativ schnell weiterging. Ich hätte mich wahrscheinlich auch woanders bewerben können als bei der Welt und wäre auch woanders angenommen worden. Aber das war schon so die Phase, was passiert jetzt mit mir? Und werde ich jetzt arbeitslos? Also diese Angst, die war dann schon auch da, ja.
Sie haben ja schon Dirk Oschmann erwähnt und dieses sehr viel diskutierte Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und spezifisch an diesem Buch ist ja die Wut und diese emotionale Energie, mit der Dirk Oschmann schreibt über, was er sieht als Geringschätzung und Ignoranz im westlichen Blick auf den Osten. Diese Wut, die da drin steckt in diesem Buch, können Sie die nachvollziehen?
Also aus seiner Perspektive schon, weil er 30 Jahre lang nicht über sich als Ostdeutschen geredet hat. Und das aber wiederum kann ich nicht richtig verstehen. Ich habe es eben immer gemacht. Als Journalistin hätte ich mir es gar nicht anders vorstellen können, als sozusagen meine Herkunft zu thematisieren. Und ich habe das auch, also gerade in New York habe ich auch begriffen, was das für eine Chance war. Also dass wir zwei Gesellschaftsordnungen erlebt haben und vergleichen können und wissen, es ging auch anders. Und auch heute sozusagen vielleicht ab und zu mal den Gedanken haben, es ist jetzt noch nicht das Ende, sondern es geht immer irgendwie weiter und es gibt immer wieder Veränderungen und Veränderungen hauen uns nicht so schnell um. Also insofern sehe ich das anders als Oschmann. Aber diese Wut der Ostdeutschen, dass sozusagen sie übernommen wurden, also dass alles, dass das westdeutsche System so ihnen übergestülpt wurde und sie sich, also viele Menschen sich vielleicht nicht richtig wehren konnten, das verstehe ich schon.
Ich bin auf eine Geschichte gestoßen, da sprechen alle Indizien dafür, dass Anja Reich da wütend war. Sie hat sich jedenfalls unzivilisiert verhalten. Das erzählen Sie in einem Zeitungsartikel. Da haben Sie mit dem Stabschef des Ostbeauftragten der Bundesregierung delegiert und waren in so einem emotionalen Zustand, dass Sie einfach aufgelegt haben, ihn aus der Leitung geworfen haben, ohne sich zu verabschieden. Was hat Sie denn da so aufgebracht?
Genau, also ich hatte ein Streitgespräch angefragt zwischen Dirk Oschmann und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung und das war uns zugesagt worden. Wir hatten praktisch nur noch auf einen Termin gewartet und plötzlich hieß es, andere Zeitungen haben zur gleichen Zeit angefragt und wir haben uns für eine andere Zeitung entschieden und ich wusste, dass es die Zeit war. also sozusagen eine große westdeutsche Zeitung, und ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, aber vor allem habe ich mich darüber aufgeregt, dass er nicht gesagt hat, dass sie sich für die große westdeutsche Zeitung entschieden haben und gegen die kleine ostdeutsche. Denn die Berliner Zeitung ist die einzige Zeitung, die einen ostdeutschen Verleger hat. Und ich habe gedacht, der lügt. Das stimmt einfach nicht. Und ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass er nicht die Wahrheit sagt, und habe den Hörer aufgelegt, mich dann später auch dafür entschuldigt. Aber ja, das hat mich echt geärgert.
Lassen Sie uns... Unsere Zeit ist fast zu Ende. Ich würde gerne noch einmal auf Ihr Buch zurückkommen, auf Ihr Simone-Buch, auch mit der Frage, jetzt wo das Buch da ist. Sie schreiben da ja auch über viel Schmerzhaftes, auch für die Familie von Simone, die natürlich zu verstehen versucht hat, wie es dazu gekommen ist, zu dem Suizid von Simone, auch was ihre eigene Rolle dabei vielleicht war. Wie ist das jetzt, wo das Buch da ist? Haben die Eltern von Simone zum Beispiel ihr Buch gelesen?
Ja, also den habe ich es schon gezeigt, bevor das Buch erschienen ist, auch Simones Bruder. Und ich habe ihnen das Buch natürlich vorbeigebracht. Und es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen Closure. Also nicht nur für mich, also sozusagen, das schließt sich sozusagen etwas. Es ist ein Abschied. Für mich ist es das auf jeden Fall. Ich war, das beschreibe ich auch im Buch, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass ich eigentlich seit ihrer Beerdigung nie wieder auf dem Friedhof war, nie wieder an ihrem Grab. Und das habe ich jetzt eben gemacht, und das war dann auch nochmal eine ganz interessante eigene Erfahrung, die ich im Buch beschreibe. Und ja, und es ist so, klar, ich kann sie nicht zurückholen, aber in gewisser Weise schon. Also ich lasse sie nicht verschwinden, ich lasse ihre Geschichte nicht verschwinden, ihre Gedanken, die sie eben aufgeschrieben hat und sehr schön und reflektiert oft aufgeschrieben hat. Und sie ist eben irgendwie auch, dadurch, dass ich sie da oft auch zitiere in meinem Buch, ist sie auch wieder da, ist ihre Stimme wieder da.
Wir haben über den Tod von Simone gesprochen, ihren Suizid. Ich möchte Sie noch einmal bitten, die Sie uns zuhören, wenn Sie selbst Gedanken an Suizid haben sollten, bitte holen Sie sich Hilfe, sprechen Sie mit anderen, rufen Sie den ärztlichen Notdienst an im Fall der Fälle oder gehen Sie in eine psychiatrische Klinik. Auch die Telefonseelsorge kann helfen. Also bitte holen Sie sich Hilfe. Jetzt ist unsere Zeit um für dieses Gespräch, Anja Reich. Sie haben noch eine Musik für uns. Was ist das für ein Song und warum haben Sie den dabei?
Das ist Let Her Go von den Passengers. Und also erstmal ist es ein schöner Song, der ist natürlich ein bisschen kitschig, aber ja, man muss auch manchmal kitschig sein, wenn es um Gefühle geht. Und für mich war, irgendwann musste ich eben loslassen. Ich musste die Tagebücher wieder in die Kiste packen, die stehen immer noch bei mir. Ich muss sie dann, irgendwann werde ich sie in den Keller bringen. Aber ich muss Simone loslassen, wieder in mein eigenes Leben zurückkehren. Und dafür steht eben dieser Song und diese Zeile, Let Her Go.
Das Buch Simone von Anja Reich ist im Aufbau Verlag erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben. Sie finden diese Sendung und alle unsere Gespräche auch auf rbbkultur.de oder in unserer rbbkultur-App. Mein Name ist Frank Meyer und jetzt wird Passengers mit Let Her Go.